Ja, schönen guten Morgen. Wenn ich auf die Uhr schaue, dann könnte ich ja jetzt diesen Moment gnadenlos ausnutzen, denn so früh beginnen wir selten mit einer Predigt. Aber ich kann euch beruhigen, bei 30 Grad wahrscheinlich Zimmertemperatur werde ich auch nicht so lange durchhalten. Ich habe die Predigt im Vorfeld schon ein Drittel gekürzt und heute Morgen nochmal ein Drittel gekürzt. Und ich hoffe, dass sie jetzt das Maß hat, was wir bei dem Wetter ertragen können. Ich denke, jeder von uns hat schon mal dieses Sprichwort gehört: Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich denke, wer in Deutschland zumindest aufgewachsen ist, kennt die Bedeutung. Manchmal verliert man vor lauter Details den Überblick. Das kennt ihr. Ja, man konzentriert sich auf so viele kleine Dinge und sieht nicht mehr das große Bild. Und so ähnlich kann es auch manchmal in unserer christlichen Nachfolge sein. Einige von euch sind schon Jahre, Jahrzehnte in der Nachfolge und manchmal vor lauter Details sieht man vielleicht nicht mehr das große Bild. Oder andere von euch sind vor kurzem erst zum Herrn Jesus Christus gekommen, haben den Herrn Jesus Christus kennengelernt. Und ihr seid vielleicht überwältigt von dieser Fülle von Informationen, die die Bibel, die auch Bücher zur Bibel, die Gemeinde in Bibelstunden und Predigten weitergibt. Wo ist die Mitte? Was ist wirklich wichtig? Wenn du die Schlachter 2000 besitzt, dann besteht diese Bibel, wie alle anderen, aus 66 Büchern, aus 1189 Kapiteln, aus 31.171 Versen, aus 738.765 Wörtern und es wurde auch genau gezählt, über 4,4 Millionen Zeichen. Das ist viel Information. Und wir glauben, dass Gott uns diese Information gegeben hat. Es ist Gottes Brief an uns. Und dann ist es gut, wenn man mal eine Predigt hält und die Frage stellt: Wo ist eigentlich die Mitte? Was darf ich als Christ oder als Mensch sogar auf gar keinen Fall verpassen? Was darf ich auf keinen Fall übersehen in meiner Nachfolge? Muss ich auf jeden Fall im Auge behalten, damit ich es am Ende meines Lebens nie bereuen muss, dass ich diesem Ziel nicht nachgefolgt bin? Vor einigen Monaten durfte ich mit ein paar Brüdern zu einer Seelsorgekonferenz fahren. Das war in Amerika, in L.A. Vielleicht war jemand schon mal dort. Das ist eine riesige Metropole. Und wir hatten das Vorrecht von einem Bruder, den wir nie zuvor gesehen haben, den ich vielleicht auch nie wieder sehen werde, dass er uns zwei Hotelzimmer spendiert hat. Einfach so. Für eine ganze Woche hat diese zwei Zimmer bezahlt. Und L.A. ist groß, 30 Millionen Menschen leben in diesem ganzen Gebiet. Und wir sind natürlich viele Stunden durch L.A. gefahren, haben vieles gesehen. Und wir könnten sagen, wir haben die Stadt gesehen. Da war wieder eine Einbiegung, da war wieder ein Platz, da war wieder ein Haus, da war wieder eine Kreuzung. Wir haben viel von der Stadt gesehen. Aber dann kamen wir bei diesem Hotel an und dieses Hotel hatte etwas, was für unsere Verhältnisse in Deutschland eher außergewöhnlich ist. Das Hotel war, wie die meisten Gebäude in L.A., sehr hoch. Und hatte einen außenliegenden Fahrstuhl. Also der Fahrstuhl war nicht innen im Gebäude, wie das bei uns üblich ist, sondern er war außen am Gebäude angebracht. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das war, wo die vier Jungs den Knopf gedrückt haben. Unser Zimmer war im zweitletzten Stockwerk. Ja, und dann war das ein erhebendes Gefühl im wahrsten Sinne des Wortes, so Stockwerk für Stockwerk für Stockwerk sich an diesem Gebäude hochzuangeln. Aber das war nicht das Einzige, sondern ihr wisst oder ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert. Je höher du steigst, umso mehr bekommst du auf einmal Überblick über die ganze Stadt. Wir sind vorher schon über Stunden durch L.A. gefahren und wir hätten sagen können, wir haben viel von L.A. gesehen. Aber versteht ihr, wie groß der Unterschied ist, wenn sich so ein Aufzug langsam an dem Stockwerk emporhebt und du siehst auf einmal das Ganze. Du siehst vielleicht nicht mehr einzelne Menschen, du siehst nicht mehr einzelne Ampeln oder Bäume vielleicht, ja, das erschließt sich dir nicht mehr. Aber je höher du steigst, auf einmal siehst du das ganze Ausmaß. Und du siehst auch auf einmal auch ganz deutlich das Zentrum. Versteht ihr? Obwohl das so erhaben ist, wie in jeder oder fast jeder amerikanischen Großstadt, stehen im Zentrum ganz hohe Gebäude. Aber du musst hier und da mal einen Blick erhaschen. Wenn du da mal über den Fluss und da mal über eine Brücke fährst, dann kannst du das sehen. Aber sonst ist es sehr schwierig, in so einer Metropole überhaupt die Innenstadt zu sehen. Und während sich der Aufzug, der war natürlich an der richtigen Seite des Hotels angebracht, dieses sehr, sehr hohe Bauwerk emporhebt, auf einmal haben wir den Überblick gehabt. Und auch wenn es heute sehr warm ist, wollen wir trotzdem diese Zeit nutzen und wollen mal nicht jedes Detail, noch nicht mal einen roten Faden durch die Bibel spannen. Das machen wir bei BKO oder wenn ihr das nicht könnt, dann nehmt euch ein Buch mit, das heißt der rote Faden, ja, dann bekommt ihr auch eine Art Überblick. Aber wir wollen einfach mal auf das Zentrum schauen, was Gott tatsächlich tut oder welche Botschaft ich auf keinen Fall verpassen darf. Ich möchte euch einladen, in eine Art geistlichen Hubschrauber einzusteigen, um das Ganze mal von oben zu schauen. Und das machen wir mit Hilfe von den Worten von Paulus, die er an seinen Sohn im Glauben, an Titus, schreibt. Und wir schauen uns einen Teil im Titusbrief an, von dem ich glaube, dass die meisten Christen und vielleicht sogar die meisten von euch diesen Teil sehr stiefmütterlich behandeln. Warum? Es sind gleich die ersten zwei Verse. Und ihr wisst das, in diesen Briefen fängt Paulus fast immer ähnlich an. Ja, er sagt immer, von wem der Brief ist und an wen der Brief gerichtet ist. Und meistens kommen die Worte Gnade und Friede, ja, werde euch immer reichlicher zuteil. Und spätestens bei den Worten schalten die meisten erfahrenen Christen irgendwie ab. Weil sie denken, oh, das sind nur die Einführungsfloskeln, die kennen wir sowieso. Ja, das Spannende kommt dann eigentlich erst im Brief. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt was unterstelle, aber meistens ist es so, dass man die Einleitung fast ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und wir möchten heute Morgen nur diese ersten zwei Verse, auf denen möchten wir im wahrsten Sinne des Wortes abheben. In Titus 1, Vers 1 schreibt Paulus dem Titus: Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Ich möchte euch gleich ein bisschen warnen. Petrus hat mal über Paulus gesagt, das, was Paulus schreibt, nach der ihm verliehenen Erkenntnis, ist manchmal sehr schwer zu verstehen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, wenn er jetzt diese ersten zwei Verse gelesen hat. Wenn ich jetzt einen von euch aus der Mitte fragen würde, Heidemarie, was steht in den zwei Versen? Es könnte gut sein, dass die Heidemarie gar keine Antwort geben kann, ohne nochmal hinzuschauen. Weil Paulus halt diese Gabe hat, extrem konzentriert Theologie zusammenzufassen. Extrem konzentriert. Das ist auch der Grund, warum Übersetzer, wenn der Referent den Bibelvers von Herzen kennt, auswendig, immer ganz schnell ins Schleudern kommt. Wenn ich ihn nicht kenne oder wenn der Übersetzer ihn nicht kennt. Weil die Bibel ist oft so konzentriert, du kannst das nicht einfach schnell mit deinen eigenen Worten wiedergeben. Das soll aber nicht heißen, dass wir diesen konzentrierten Versen keine Beachtung schenken. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich. Und ich glaube, dass Paulus in diesen zwei Versen, eigentlich in diesen vier, das ist nämlich ein Satz im Griechischen, die ersten vier, und wir schauen uns von den ersten vier Versen nur die erste Hälfte an. Ja, den ersten Halbsatz. Ich glaube, dass er hier tatsächlich euch mit einem Überblick versorgt über das Ganze. Wenn man einen Text verstehen möchte und seine Anwendung verstehen möchte, muss man als erstes erstmal verstehen, was steht da. Also wir können nicht einfach jetzt ja die Augen erhoben lassen und sagen, naja, lass mal den Mike ein bisschen reden. Wir müssen selbst erstmal wirklich wieder reinschauen und müssen verstehen, was sagt Paulus wirklich mit diesen zwei Versen oder mit diesem ersten Halbsatz. Und da ist es manchmal leicht, man teilt einen Vers ein in Hauptaussage und in die Nebensätze oder in die einzelnen Teile, um überhaupt Fuß zu fassen, versteht ihr? Weil Veränderung in unserem Herzen geschieht nicht mystisch, indem du jeden Morgen fünf Verse liest, gar nicht weißt, was du gelesen hast und hoffst, dass es irgendwie Einwirkung auf dein Leben hat. Veränderung geschieht, wenn wir wirklich das, was wir lesen, auch verstehen, es uns überführt, wir anders anfangen zu denken und dann in die richtige Richtung laufen. Ich möchte diese zwei Sätze in vier oder fünf Teile einteilen. Er fängt an mit einem Prolog, also mit der Einführung. Er sagt, Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Er stellt sich selbst vor. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Und er bringt einen Nachsatz von diesem, was in der Mitte steht, was das Zentrum bildet. Das, was in der Mitte steht, was wir noch nicht angeschaut haben, das hat Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen. Könnt ihr das schon mal trennen? Wir haben eine Einleitung, einen Prolog, wer er ist, und wir haben einen Nachsatz, dass das, was er jetzt eigentlich ausdrücken will, das sind drei Teile, dass Gott diese drei Teile vor ewigen Zeiten verheißen hat. Okay? Um mal schon ein bisschen einen Überblick zu bekommen über die zwei Verse. Und der Mittelteil besteht aus drei Teilen. Was hat Gott verheißen? Glauben der Auserwählten Gottes, erstens. Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, zweitens. Und drittens, Hoffnung des ewigen Lebens. Um es euch ein bisschen leichter zu machen, ich will es gleich die Lösung geben, aber ihr sollt selber erkennen, dass das wirklich da steht und dass ich euch nicht irgendwas erzähle, was der Mike in den Text hineingelegt hat. Paulus sagt eigentlich, ich bin ein Knecht Gottes und ich bin Apostel Jesu Christi. Das heißt, ich bin Sklave, aber ein Sklave mit Botschaft, weil ein Apostel ist ja ein Botschafter. Und ich habe eine Botschaft zu verkündigen, die Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten schon verheißen hat. Und diese Botschaft bedeutet, der Glaube der Auserwählten Gottes, das ist das Evangelium der Vergangenheit, die Erkenntnis der Wahrheit, das ist das Evangelium der Gegenwart, und die Hoffnung des Lebens, das ist das Evangelium der Zukunft. Paulus fasst hier das Evangelium in drei Teilen zusammen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Damit ihr nicht mir, sondern dem Wort Glauben schenkt, lasst uns die drei Teile ein bisschen näher anschauen. Paulus spricht hier von dem Glauben der Auserwählten Gottes. Ihr Lieben, ich weiß, dass über Auserwählung viel geschrieben wurde. Viele Christen sogar darüber gestritten haben. Kirchenkämpfe wurden über dieses Thema geführt. Ich will euch gleich beruhigen, es ist nicht das Thema der Predigt heute Morgen. Okay? Weil es ist auch nicht das Thema von Paulus. Er sagt es einfach nur, er stellt es einfach nur fest. Es gibt eine Auserwählung Gottes vor Grundlegung der Welt. Und wir als Älteste dieser Gemeinde glauben ganz fest, dass Gott tatsächlich vor Grundlegung der Welt Menschen auserwählt hat, dass sie an ihn glauben. Aber wir glauben genauso fest, dass jeder Mensch die Verantwortung und die Möglichkeit hat, Buße zu tun, zu glauben, umzukehren und diesem Christus nachzufolgen. Könnt ihr das verstehen? Nein. Kann ich das verstehen? Im Letzten nein. Aber ich kann es glauben. Weil ich bin nicht der Richter über Gottes Offenbarung. Ich bin der Empfänger von Gottes Offenbarung. Und diese Parallelismen oder diese scheinbaren Gegensätze, die haben wir ganz oft in der Schrift. Wer ist Jesus Christus? Ist er wirklich Gott? Wie konnte er dann sterben? Wie konnte er Hunger leiden? War er wirklich Mensch? Wie konnte er dann Wunder tun? Oder wie konnte er alles wissen? Verstehst du das? Aber das ist das Zentrum deines Glaubens. Oder ich gebe dir ein anderes Beispiel. Wer hat die Bibel geschrieben? Lukas schreibt in seiner Einführung, ich habe mir viel Mühe gegeben, minutiös alles zu prüfen, was sich zugetragen hat und das aufzuschreiben. Also Lukas hat Verantwortung gehabt und hat wirklich geprüft und hat ganz genau aufgeschrieben. Aber was hat er geschrieben? 2. Petrus 1, kein einziges Wort von sich selbst, sondern nur das, was der Geist Gottes ihn gesagt hat oder getrieben hat, zu schreiben. Versteht ihr das? Dass Lukas Verantwortung hat und alles genau geprüft hat, recherchiert hat, das sagt er am Anfang vom Lukas-Evangelium. Aber dass der Heilige Geist ihn getrieben hat, ihr versteht es nicht. Ich kann das auch nicht zusammenbringen, aber ich glaube es. Wie geschieht deine Heiligung? Die Bibel sagt eindeutig, du sollst dein Heil mit Furcht und Zittern bewirken, also mit Werken ausstatten. Du sollst töten, du sollst ablegen die Sünde und du sollst gutes Leben in Christus anziehen. Ohne dich passiert nichts. Aber die Bibel sagt auch deutlich, Gott schenkt das Wollen dass die Sieglinde und der Mike überhaupt will. Und er schenkt es vollbringen. Was bleibt da für uns übrig? Verstehst du das? Du kannst es nicht genau zusammenbringen. Und ihr Lieben, und damit höre ich auf mit dem Thema, ich bitte euch, bleibt in der Mitte, wenn es um Erwählung geht. Werft diese Lehre nicht über Bord, weil wir zutiefst glauben, dass die Bibel das lehrt, aber werdet auch nicht extrem auf der anderen Seite. Die Bibel lehrt wirklich beides. Und das, glaube ich, ist große Weisheit, weil auf der einen Seite entlastet es mich von diesem knechtischen Drang, verantwortlich zu sein für das Heil des anderen. Das ist Gott. Aber wir müssen das Evangelium ausgeben. Gott hat sich nicht nur erwählt, Menschen zu sich zu rufen, Gott hat sich auch erwählt, dass er Menschen gebraucht, um Menschen zu sich zu rufen. Das heißt, wenn du nicht hingehst, wenn wir den Schnabel nicht aufmachen, wird niemand das Evangelium hören und wird niemand glauben. Bewahrt euch diese Mitte, die auch die Schrift lehrt, und werdet nicht extrem auf der einen Seite im sogenannten Hyperkalvinismus und werdet nicht extrem im sogenannten Arminianismus. Gott hat erwählt. Und damit schließen wir diesen Teil. Ich will nur sagen, offensichtlich ist das ein Teil des Evangeliums, und das will Paulus eigentlich sagen, der in der Vergangenheit stattgefunden hat. Könnt ihr das sehen? Erwählung fand in der Vergangenheit statt. Aber damit endet nicht Paulus seine Botschaft, die er verkündigt, sondern der zweite Teil ist, er verkündigt die Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist. Wie gesagt, Konzentrat, das ist total schwer, gewichtig, ja, das ist keine leichte Suppe. Ja, er bringt hier in wenigen Worten ganz viel Aussage. Er sagt hier, Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist. Ihr müsst erstmal die Worte verstehen. Was ist Gottseligkeit? Ja, wer unter 20 ist, hat gar keine Chance zu antworten. Ja. Aber wir müssen es verstehen, ihr Lieben. Wenn wir die Worte nicht verstehen, wie sollen wir dann den Text verstehen können? Gottselig kann man übersetzen mit in Gott selig sein. Also ganz nah bei Gott sein und keinen, darf ich mal eure Worte gebrauchen, Stress mit Gott haben. Das ist gottselig sein. Und wie geschieht sowas? Das geschieht in der Nachfolge, das geschieht in der Heiligung. Ich kenne Gott immer mehr kennen, ich richte mein Leben immer mehr nach seinen Zielen aus und nicht nach meinen alten, selbstsüchtigen Zielen. Und je mehr ich das tue, umso weniger, bitte vergebt mir diesen Ausdruck, aber die Jugendlichen verstehen das dann sehr gut, umso weniger habe ich Stress mit Gott. Umso mehr lebe ich in Gottseligkeit. Das ist das Evangelium welcher Zeit? Das ist das Evangelium des Diesseits, der Gegenwart. Jeder Mensch, der zum Glauben gekommen ist, ob das Paulus damals war oder ob das der Benny und der Mike heute sind, die erkennen jetzt die Wahrheit. Die kommen jetzt zum Glauben, aber die fangen jetzt auch an, sich zu heiligen in Gottes Gnade. Und das ist das Evangelium der Gegenwart, was Gott durch sein Evangelium jetzt an der Brigitte und an dem Hermann tut. Evangelium der Vergangenheit, Evangelium der Gegenwart. Und es gibt auch ein Evangelium der Zukunft. Und das benennt Paulus hier nur mit zwei Worten. Die Hoffnung des ewigen Lebens. Paulus, ich meine, das zeigt dir schon, die Hoffnung des ewigen Lebens. Er weist hier offensichtlich auf was hin? Auf die Zukunft. Die Hoffnung des ewigen Lebens ist alles, was für dich, wenn du den Herrn Jesus kennst, bereitsteht, dass du es eines Tages aus Gnade erben darfst. Und weil es Gnade ist, hat Gott dich schon versiegelt, als Unterpfand dieses Erbes mit dem Heiligen Geist. Du hast noch nicht alles, was dir in Christus zusteht. Du erlebst noch viel Krankheit. Du erlebst noch Sünde, auch die Auswirkungen von Sünde, deine eigenen Sünde und auch die Sünde von anderen Menschen. Aber es wird einen Tag geben, und das ist deine Hoffnung. Und darauf wartet jeder Gläubige, dass wir frei sein werden. Frei sein werden von den Anfechtungen der Sünde, frei sein werden von den Problemen, die mir auch die Welt bereitet, und frei sein werden sogar von der Angst vor dem Tod. Ja, wir brauchen vor dem, der Tod ist ein Feind und ist der letzte Feind, den Gott besiegen wird. Das ist das Evangelium der Zukunft. Und wir warten da noch drauf. 2. Korinther sagt Paulus in 5, wir seufzen, wir sind jetzt noch beschwert, weil das kein einfacher Lauf ist. Auch als Christen nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe heute Probleme, die ich als Ungläubiger gar nicht hatte. Ich habe heute Spannungen, mit denen ich zurechtkommen muss. Die waren mir völlig fremd, als ich den Herrn Jesus noch nicht kannte. Also seufzen wir und wir warten darauf, dass wir wirklich überkleidet werden, endgültig, ja, mit diesem neuen Leib, der uns nicht mehr diese Probleme der Versuchung, aber auch der Probleme der Krankheit und der Not und des Leides und letztendlich des Todes bereitet. Wir haben nur den Mittelpunkt angeschaut, was Paulus hier sagt. Ich bin Knecht, ich bin Doulos, ich bin Leibeigener, ich bin Sklave Gottes, um eine Botschaft zu verkündigen. Welche Botschaft? Das Evangelium. Und er in einem Satz oder in einem Viertelsatz bezeichnet er das ganze Evangelium. Das Evangelium der Vergangenheit, Auserwählung, das Evangelium der Gegenwart, Heiligung und das Evangelium der Zukunft, glückselige Hoffnung. Aber das ist noch nicht die Hauptaussage. Wir haben die Arbeit nur gemacht, trotz der Hitze, damit wir überhaupt verstehen, von was Paulus hier redet. Was ist denn die Hauptaussage von diesem ersten Halbsatz? Und wann ging das von Gott aus? Überlegt mal, was Paulus hier schreibt. Dieses Evangelium deines Heils, dass du erlöst wirst, dass du zur Erlösung bestimmt wurdest, dass du jetzt von der Macht der Sünde befreit wirst und eines Tages sogar von der Gegenwart der Sünde befreit wirst. Dieses Evangelium hat Gott verheißen, zu welcher Zeit? Hier steht nicht vor Grundlegung der Welt, obwohl das richtig ist, sondern hier steht vor ewigen Zeiten. Oder wörtlich steht hier vor Zeitalter ewig. Das sagt das Griechische. Vor Zeitalter ewig. Oder ich sage es mit meinen begrenzten Worten, das hat Gott, dieses Evangelium der Erlösung in Jesus Christus, das hat Gott geplant und verkündigt, bevor alles, was zeitlich ist, überhaupt begonnen hat. Und ihr Lieben, es ist super schade, dass wir so schnell über solche Verse drüber lesen, weil wir denken, es ist nur Einleitung. Ich bitte euch, auch wenn es extrem unangenehm heute Morgen ist, aber ihr habt einfach mal südafrikanische Verhältnisse, beschwert euch nicht. Das haben die das ganze Jahr. Ja, selbst im Winter sind Tag über 20 Grad. Ja, also ich weiß, es ist trotzdem hart. Es wird auch keine Stunde dauern, keine Angst. Aber ich bitte euch, das ist jetzt wichtig, da müsst ihr noch mal ein bisschen euch zusammenreißen und anfangen zu denken. Dieses Evangelium hat Gott verheißen, zu welcher Zeit? Vor allem, was überhaupt zeitlich ist. Versteht ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, manche haben, gerade Junggläubige und ich auch, die hatten diese Idee, Gott hat die Menschen gemacht, er hat sich an den Menschen gefreut, es lief alles ganz super, aber auf einmal kommt was dazwischen. Da kriege ich doch so eine Schlange durch meinen Garten, versucht die Frau. Die Frau fällt drauf ein, versucht noch den Mann mit und die fallen beide rein. Und jetzt müssen wir uns aber ganz schnell was ausdenken. Hat jemand von euch schon mal als Kind im Glauben so gedacht? Vielleicht seid ihr schockiert und denkt heute noch so. Aber das steht nicht da. Ihr Lieben, dass Menschen zu diesem Heil ausgesondert werden, dass Menschen geheiligt werden und dass Menschen eines Tages frei von Sünde bei ihm leben werden, das hat Gott geplant, bevor es überhaupt Menschen gab. Denn das steht da. Alles, was zeitlich ist, vor dem Zeitalter, alles, was zeitlich ist, was Anfang hat, davor hat Gott dieses Evangelium schon verheißen. Und das sollte eigentlich, das passiert heute nicht, aber das sollte uns vom Stuhl hauen. Das war kein Notfallplan, das war Absicht. Das war Berechnung. Bevor überhaupt etwas Zeitliches war, hat Gott das schon festgelegt. Gott wollte das so. Kannst du dir das vorstellen? Gott wollte, dass alles, was bis dahin passiert ist, genau so passiert. Bevor wir zum Ende kommen, will ich euch noch eine Frage stellen. Paulus schreibt, Gott hat dieses Evangelium verheißen. Wenn er etwas verheißt, dann bedeutet das, eine Verheißung muss einen Absender haben und muss einen Empfänger haben. Richtig? Ich kann nur ein Versprechen geben, wenn mindestens zwei im Spiel sind oder mehr. Wer von euch ist verheiratet? Der hebt mal die Hände. richtig hoch. Hier unten der Großteil, da oben sieht es noch ganz anders aus. Aber da gibt es einige Kandidaten. Als ihr vor oder hinter dem Altar standet und dieses Versprechen gegeben habt, wart ihr da alleine? Als ihr diese Verheißung gegeben habt, ich werde in guten wie schlechten Tagen bei euch sein, wart ihr da alleine? Natürlich nicht. Eine Verheißung braucht nicht nur einen Sender, Hermann, sondern auch einen Empfänger. Und du hast gesagt, du möchtest, das war dein Versprechen, du möchtest in guten wie in schlechten Tagen dieser Frau zur Seite stehen. Wahrscheinlich hast du, wenn ich das als Jungspund und Unverheirateter sagen darf, nicht gewusst, was du da sagst in aller Tiefe. Aber Gott ist gnädig, im wahrsten Sinne. Ja. Gott ist gnädig und hilft uns auch, diese Versprechen, die wir ja auf ihn hin geben, dann wirklich einzuhalten. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ein Versprechen muss einen Empfänger haben. Da musste eine Brigitte davor stehen. Sonst hätte der Hermann das nie gemacht. Und jetzt bitte nochmal ein letztes Mal ansetzen zu einem Höhenflug. Wem hat Gott diese Verheißung gegeben? Es steht da. Gott hat vor ewigen Zeiten dieses Evangelium, und das ist schon überraschend genug, wir Menschen waren noch nicht mal in Sünde gefallen und Gott hat das schon geplant. Es war kein Notfallplan, wo sich die Dreieinigkeit am Kopf kratzt. Was machen wir denn jetzt? Er hat es sehenden Auges geplant. Jetzt die Frage an euch, wem galt die Verheißung? Manche denken vielleicht, dann hat er es der unsichtbaren Welt verhießen, sprich den Engeln. Kann das sein? Manche schütteln schon mit dem Kopf, warum kann das nicht sein? Engel sind geschaffene Wesen. Also haben Engel einen Anfang. Also sind Engel zeitlich. Und hier heißt es, vor Äon Ewigkeit, vor ewigen Zeiten. Vor dem ewigen Zeitalter, bevor überhaupt irgendwas war, was zeitlich ist, hat er es verheißen. An wen nur kann diese Verheißung des Evangeliums ergangen sein? Eure Antwort. Ganz genau. Es muss eine Verheißung innerhalb der Dreieinigkeit sein. Gott, das wissen wir von dem Wort, und das können wir auch nicht im Letzten verstehen, und wir glauben es doch, besteht aus Vater, aus Gott Sohn, aus Gott Vater, aus Gott Sohn, und aus Gott Heiliger Geist. Er besteht aus drei Personen, im Wesen völlig eins, in ihrem Charakter völlig gleich, in ihren Zielen völlig übereinstimmt und trotzdem drei Personen. Ihr Lieben, der Vater verheißt vor ewigen Zeiten dem Sohn, Sohn, ich werde dir eine Braut erwählen, um dich zu ehren. Der Sohn antwortet dem Vater, Vater, ich werde diese Braut auslösen. Ich werde den Brautpreis für diese Braut bezahlen. Der Vater zieht die Braut zu dem Sohn, zu seiner Gemeinde. Das seht ihr momentan hier. Wir haben mal mit einer Handvoll Leuten angefangen. Jetzt sitzen über 100 hier. Der Vater zieht Menschen zu dem Sohn. Der Sohn heiligt seine Braut für den Vater, um sie dem Vater eines Tages zu präsentieren. Der Vater möchte den Sohn ehren mit dieser Braut und der Sohn möchte den Vater ehren mit dieser Braut. Und eines Tages, ihr Lieben, und das ist die glückselige Hoffnung, wir haben von dem Evangelium der Vergangenheit gesprochen, Erwählung, wir haben von dem Evangelium der Jetztzeit gesprochen, Heiligung, um euch fehlerlos, runzellos, für wen denn darzustellen? Es tut mir leid, du spielst nicht die Hauptrolle. Für den Vater. Und eines Tages, wisst ihr, was passieren wird? Der Sohn wird euch heimholen. Wird euch zu sich nehmen. Warum? Nicht nur um euretwillen. Ihr wart noch gar nicht da, wo er das entschieden hat. Um des Vaters willen. Und dann wird der Sohn sich vor den Vater stellen. Und wird sich ihm präsentieren mit seiner Braut, die er mit seinem Blut erkauft hat und von dem er keines verloren hat. Deswegen ist Heilssicherheit so wichtig. Nicht, damit du dich austoben kannst und du sündigen kannst, wie du willst. Dann kann es sein, du bist gar nicht wiedergeboren. Die Bibel warnt dich. Sondern weil es um die Ehre des Sohnes geht. Dass nichts und niemand dich aus seiner Hand reißen kann. Es geht um seine Ehre, nicht um deine. Und am Ende der Zeiten wird der Sohn sich selbst mit seiner Gemeinde was? Dem Vater schenken. Und so wird Gott alles in allem sein. Ihr Lieben, das war der Blick, mal ein kurzer Blick aus dem obersten Stockwerk. Das ist das Zentrum. Das Zentrum bist nicht du. Es tut mir leid. Das Zentrum ist Gott. Das Wichtigste, und so wichtig es auch sein mag, ist nicht unsere Beziehung zum Vater oder unsere Beziehung zum Sohn oder unsere Beziehung zur Dreieinigkeit. Das Wichtigste ist die Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit. Es gibt eine Liebesbeziehung, über die wir Egoisten ganz selten nachdenken. Versteht ihr das? Wenn es ums Evangelium geht, als erstes denken wir, oh, was hat der Sohn für mich aufgewendet? Und das ist auch nicht falsch, aber es hat einen Sinn, ihr Lieben. Es hat nicht den Sinn zu sagen, oh, wie toll ist der Mensch. Oh, wie groß ist der Mensch. Ihr Lieben, es gibt Evangelisten und die findet ihr auf den Büchertischen, die schreiben buchstäblich, schau mal, wie wertvoll du bist. Du bist so wertvoll, dass Gott sein Äußerstes, seinen Sohn für dich ans Kreuz gegeben hat. Das lesen wir fast täglich in unseren christlichen Büchern. Das lesen wir in Traktaten und das sehen wir im christlichen Fernsehen. Aber die Botschaft ist unbiblisch. Gott hat nicht sein Leben für dich gegeben, weil du so wertvoll bist. Gott hat sein Leben für dich gegeben zu einem Zeitpunkt, als du, Caroline, sein Feind warst. Gott hat nicht sein Leben für dich gegeben, weil du so wertvoll bist. Gott hat sein Leben für dich gegeben, obwohl du deinen Wert für Gott völlig verspielt hast. Seht ihr, wie marginal, aber wie alles entscheidend der Unterschied ist. Dieses erste falsche Evangelium ehrt den Menschen. Ich bin ja so wertvoll. Gott hat sein Äußerstes für mich geben müssen. Er musste einen Rettungsplan aufstellen, damit ich überhaupt erlöst werden kann. Das biblische Evangelium gibt Gott die Ehre. Gott hat dich nicht geliebt, weil du so liebenswert bist. Gott hat dich trotzdem geliebt, obwohl du jede Liebenswürdigkeit verloren hast, weil du dich von ihm abgewendet hast und deiner eigenen Verherrlichung zugewendet hast. Und Gott liebt dich trotzdem. Im ersten Evangelium kriegt der Mensch die Ehre, im wahren biblischen Evangelium kriegt Gott die Ehre. Und ihr Lieben, es hilft nichts. Wir müssen das verstehen, auch bei 30 Grad in diesem Saal. Und das hat Konsequenzen für unser ganzes Leben. Wenn du das nicht verstehst, was die Mitte ist, was das Zentrum ist, kannst du kein Gott wohlgefälliges Leben leben. Ausgeschlossen. Dann wirst du immer noch Gott als Handlanger missbrauchen zu deiner eigenen Verherrlichung. Das kann man. Gott schenkt mir das ewige Leben. Ja, super. Und jetzt spring mal ein bisschen höher und schau mal, was du mir in der Gemeinde noch zu bieten hast. Ihr Lieben, das ist nicht das christliche Leben. Das Ganze, die ganze Schöpfung hat nur einen Sinn, zu seiner Verherrlichung zu leben. Und das ist das ist nichts Schlimmes. Das klingt erstmal schlimm, weil ich muss selbst sterben. Ich bin nicht mehr im Mittelpunkt. Es geht nicht um mich. Aber das ist das wahre Leben. Wenn du frei wirst von deiner Selbstverherrlichung, findest du das wahre Objekt dieses Universums der Anbetung, Jesus Christus, der wirklich würdig ist. Ich schließe, ja, wir wollten eigentlich noch zwei Teile anschließen, aber wir lassen das, ob der außergewöhnlichen afrikanischen Temperaturen hier in Mitteldeutschland. Aber ich schließe mit diesem Gedanken, ihr Lieben, das Zentrum ist tatsächlich, Gott zu verherrlichen. Und dazu hat Gott zwei Dinge euch geschenkt. Eine allgemeine Offenbarung, und das seht ihr draußen. Dazu gehören auch 30 Grad, ja, und Sonne. Aber dazu gehören Schmetterlinge, dazu gehören Rosen und Tulpen und von mir aus auch Rucola, ja, und Endivien. Das ist Gottes Schöpfung. Du sollst eine Erdbeere anschauen und du sollst begeistert sein von Gott. Das ist der Sinn der Schöpfung. Du sollst dich freuen über die Genialität, über die Kreativität, über die Größe, über die Macht, über die Unbegrenztheit Gottes. Verstehst du das? Ja und nein. Aber, und das ist jetzt wirklich das letzte Mal, dass ich euch auffordere, mitzudenken. Das allerletzte Mal. Wenn es nur die Schöpfung wäre, für was kannst du dich dann begeistern? Für was kannst du dann wirklich Gott anbeten? Eigentlich nur für seine Größe, für seine Macht, für seine Allwissenheit, für seine Erhabenheit, vielleicht noch für seine Heiligkeit, wenn es nur um die Schöpfung ginge. Aber wisst ihr, Gott hat sich nie verändert. Bei ihm ist kein Schatten noch Wechsel des Lichts, er ist immer der gleiche. Gott war nicht nur, in Anführungszeichen, nur heilig, erhaben, groß, mächtig, allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. Gott war schon immer schon vor ewigen Zeiten, vor Grundlegung der Welt, unendlich barmherzig, unendlich gnädig, unendlich liebevoll. Wie bitteschön, Benny, sollst du verstehen, dass Gott ein Gott ist, der bereit ist, sein Leben zu geben? Und das war schon immer so, wenn es Golgatha nicht gibt. Wir denken bei Golgatha immer nur an uns. Was hat Golgatha mir gebracht? Wisst ihr, was Golgatha ist? Golgatha ist die ultimative Verherrlichung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Weil auf Golgatha hatte der Sohn die Gelegenheit zu zeigen, wie die Dreieinigkeit wirklich ist und schon immer war. Unendlich barmherzig, unendlich liebevoll, unendlich gnädig. Weil welchen Sinn kann man darin finden, dass ein Schöpfer sein Leben für seine Geschöpfe hingibt? Es sei denn, wir sollen erkennen, was er für uns getan hat. Das ist die Mitte, ihr Lieben. Gott, sein Wesen, seine Dreieinigkeit, das ist die Mitte. Und du sollst lernen, für diese Mitte zu leben. Ein Carport zu haben ist schön, aber es ist nicht die Mitte. Ein neues Carport. Ja, ein schönes Gemeindehaus zu haben ist was Tolles, aber es ist nicht die Mitte. Selbst Familie, selbst Ehe, selbst Auto, selbst Kleidung, selbst Beruf, ist alles wichtig, aber es ist nicht die Mitte. Die Mitte ist ein ewiger Schöpfer und Rettergott, der schon immer vorhatte, sich zu verherrlichen. Und das vor ewigen Zeiten verheißen hat, dass er das tun wird, durch eine Braut, für die er sein Leben gibt, um sie auszulösen und eines Tages zu sich zu holen. Und ich möchte euch einladen, wirklich ein Leben zu leben, was in der Mitte Christus hat und ihn verherrlichen möchte. Und dazu hat Gott dir alles gegeben, was du brauchst. Er hat Gnade an dir erwiesen, damit du was tun kannst, jetzt mit den Lausbuben, die das Leben hier mit dir teilen, gnädig umzugehen. Wenn du gnädig mit deinen Schwestern umgehst, weißt du, was du dann machst? Dann imitierst du Christus. Dann lebst du wirklich zur Verherrlichung Gottes. Gerechtigkeit ist keine Leistung, ihr Lieben. Wenn Gott gerecht sein wollte, hätte er uns alle für ewig verdammt. Aber Gott wollte gnädig sein. Er will Gnade. Und so kannst du jetzt, um mal eine kleine Anwendung zu geben, so kannst du jetzt gnädig sein, Hermann, mit deiner Brigitte, indem du Ungerechtigkeit, indem du sogar Sünde zudeckst. Wir müssen nicht kleine Staatsanwälte sein und alles bis zum Letzten verhandeln. Wir können Sünde zudecken, 1. Petrus 4, Vers 8. Wir können das. Warum? Weil erstens Gott so viel Sünde an mir zugedeckt hat und zudeckt und zudecken wird. Aber zweitens, weil es die Mitte gibt. Wenn du, Nelly, das tust, dann lebst du ultimativ zur Verherrlichung deines Gottes. Ja, wenn du beim Endivchenputzen an ihn denkst, wie schön er Endivchen gemacht hat, dann lebst du zu seiner Verherrlichung. Aber wenn du nachher, wenn dein Mann mal wieder sich so nicht verhalten hat, wie du dir das eigentlich für deinen Prinzen wünschst, wenn du ihm dann in Gnade begegnest, dann lebst du auf eine köstliche Art und Weise zur Verherrlichung deines Rettergottes, der von Anfang an dir das zeigen wollte, wie er ist. Voller Heiligkeit, voller Macht, voller Erhabenheit, aber auch voller Niedrigkeit, voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir so eine echte Einandergemeinde werden, die Gott in der Mitte hat. Wenn wir uns versammeln, wir uns wirklich um Christus versammeln, wir wirklich ihn besser kennenlernen wollen, ihn dafür mehr lieben wollen und ihm mehr dienen wollen. Dass wir eine Gemeinde sind, die immer mal in diesen außenliegenden Aufzug steigen und immer mal wieder uns einnorden lassen. Worum geht es eigentlich wirklich? Du bist nicht das Zentrum. Jesus Christus ist das Zentrum. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir deinen Namen in unserem Mund führen dürfen. Wir danken dir, dass wir Christen sein dürfen, Herr Jesus, dass wir sogar deinen Namen tragen dürfen. Du weißt selbst, dass wir völlig Unwürdige sind, aber du hast uns würdig gemacht. Wir sind nicht gerecht, du hast uns gerecht gesprochen. Du hast uns überkleidet mit deinem Kleid der Gerechtigkeit. Und Herr, ich bitte dich, dass du mir und dass du uns hilfst, das zu verstehen, dass du dieses, dein Heil, dein Rettungsplan schon vor Grundlegung der Welt in deinem Herzen hattest und dass du das verheißen hast und dass deine Verheißungen in Erfüllung gehen müssen. Du hast dich daran gebunden, obwohl die Menschen noch nicht einmal geschaffen waren, noch sonst irgendwas, was zeitlich war. Ja, es übersteigt mein Vorstellungsvermögen, aber ich will dich bitten, dass du mir und uns hilfst, dass wir darüber immer wieder auf die Knie gehen, uns freuen, Herr, an dir, an deinem Heil, an deiner Gnade und an deiner Macht und Heiligkeit, Erhabenheit. Und dass wir antworten, Herr, mit einem Leben, was dich ehrt, was dich in der Mitte hat, was wirklich um deinetwillen leben möchte. Darum bitte ich dich. Schenk uns diese Gnade als Gemeinde, schenk diese Gnade auch weiter deine Gemeinde Jesu, die dich kennt, Herr, die an vielen Orten, nicht nur hier in Hünfeld, angebetet wird. Bewahre du deine Gemeinde nach deiner Verheißung zu deiner Ehre. Amen.